Naja, es ist ja eigentlich alles gesagt, oder? Also ich kann jetzt eigentlich nur versuchen, ein Stück weit zusammenzuführen oder nochmal zu wiederholen. Aber eigentlich ist mit dem, was A schon ausgesprochen, beigetragen, aber auch was wir miteinander gesungen haben, ist eigentlich zu Ostern alles ausgesprochen. Aber wisst ihr was, ich bin voller Hoffnung. Also einerseits, weil wir natürlich das Thema behandeln, aber auch, weil Jesus auferstanden ist und lebt, aber es gibt auch noch andere Gründe. Ich bin voller Hoffnung wegen The Voice Kids of Germany. Ja, cool, ne? Oder? Ja, erzähl. Im Wettbewerb hat ein 10-jähriges Mädchen es geschafft, mit dem Lied Halleluja in the Battles zu kommen. Das ist doch schon mal was, oder? Ja, und jetzt haltet euch fest. Die Gewinnerin von The Voice Kids of Germany 2026 hat mit dem Lied Raise Me Up gewonnen. Also Menschen scheinen sich berühren zu lassen in diesem Land von Liedtexten, von denen sie vielleicht gar nicht wissen, welche göttliche Tiefe da drin steckt. Und trotzdem berührt es sie, weil ich meine, klar, die Musikalität, die Stimme, all das spielt eine große Rolle. Aber ich glaube, da steckt ein bisschen mehr hinter. Ich nehme es zumindest als eine Hoffnungsbotschaft mal an, dass selbst in solchen, sagen wir mal, wirklich ganz und gar säkular geprägten Umgebungen plötzlich in diesem Jahr Halleluja und You Raise Me Up sozusagen das Raise Me Up in mir auch auslösen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es nicht nachgehört, welches das ist. Also das Osterhalleluja war es, glaube ich, nicht, aber auf jeden Fall alleine, dass da so ein kleines Mädchen, 10 Jahre alt, steht und dieses Lied sich auswählt und dann es singt, und also ich fand es sensationell. Und wenn man eben halt in You Raise Me Up dieses Each Restless Heart Beats so imperfectly und es weiter singt, ich übersetze es, jedes rastlose Herz schlägt so unvollkommen. Aber wenn du kommst und ich ganz vom Wunder erfüllt bin, denke ich manchmal, einen Blick in die Ewigkeit getan zu haben. Ja, das singt die jetzt sozusagen. Das hat die in ganz Deutschland verkündet. Ja, so kann man auch Evangelium verkündigen. Es hat mich berührt und ich wollte es zumindest hineinbringen in diesen Gottesdienst. Und vielleicht gelingt es uns ja auch in diesem Gottesdienst noch einmal mehr. Vielleicht ist es ja schon im Worship und in anderen Passagen jetzt heute bei euch gewesen, ein bisschen in die Ewigkeit zu schauen.
Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen, sahen sie, dass der Stein, mit dem es verschlossen war, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. »Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten?«, fragten die Männer. »Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch damals gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen.« Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den 11 Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. Zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus, und noch etliche andere. Aus Lukas 24, 1-10, Hoffnung für alle.
Ja, das Grab ist leer. Und Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und die Liebe lebt. Wie Silke schon gesagt hat, wir sind ja in der Wiener Bergedorf schon eine ganze Weile unterwegs und beschäftigen uns in den Predigten mit dem Thema Glaube, Hoffnung, Liebe. Und heute soll es eben um die Liebe gehen. Aber ein Stückchen auch vielleicht um die Zusammenführung der drei Begrifflichkeiten und der drei wesentlichen, ja fast fundamental für uns wirkenden Aspekte, nämlich dem Glauben, der Hoffnung und der Liebe. Ich habe nun schon, wie ich dann feststellte, bei der Predigtvorbereitung einige Male zu Ostern gepredigt. Und jetzt ratet mal, worüber ich häufig gepredigt habe. Über die Liebe. Weil was ist so besonders gut geeignet, über die Liebe zu sprechen? Naja, klar, Ostern. Das ist ja wirklich ein Liebesgeschehen für uns, das Gott hat geschehen lassen oder hat ermöglicht. Ohne die Auferstehung Christi wäre die Kreuzigung ein Heldentod geblieben. Vermutlich in der Geschichte versunken und längst vergessen. Am Ostermorgen öffnet Gott somit einen völlig neuen Horizont. Jenseits von allem. Jenseits von allem, was wir uns vorstellen können, nämlich das Leben über den Tod hinaus. Liebe ist stärker als Sünde. Liebe ist stärker als Unrecht und Gewalt. Es ist so etwas wie eine neue Gemeinschaft und die Versöhnung, die lebt. Und eine Gemeinschaft, die anderen vorlebt, was wir lesen können, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte oder Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Starke Worte, die wir kennen, aber die es sich lohnt, immer wieder zu bewegen und sich auch selbst in Erinnerung zu rufen. Eben erst durch Ostern hat Karfreitag seine Bedeutung bekommen. Erst durch die Auferstehung hat das Kreuz als Symbol des Todes seine Macht verloren und ist ja zum einen natürlich eine Erinnerung an das Leiden Christi, aber eben doch ein Symbol des Lebens und der Liebe Gottes geworden. Die Auferstehung ist der Schlüssel, der neue Schlüssel zur Deutung des Kreuzes für uns. Ohne Ostern, ohne die Auferstehung, wäre die Kreuzung ein Justizmord. Und so ist die Auferstehung eine Offenbarung der Liebe Gottes, der Liebe des Vaters zu seinem Sohn und der rettenden Liebe Gottes zu uns. Diese Liebe des Vaters muss unfassbar groß sein. So etwas zuzulassen und seinen eingeborenen Sohn so leiden zu lassen und ihn zwar die Auferstehung erleben zu lassen, aber dennoch das Tal des Todes zu durchstreiten, damit wir leben und damit wir lieben können. Guido und ich sind vor Ostern haben vor Ostern an einem Meditationsweg teilgenommen. Sowas wie Exerzitien im Alltag, ein Online-Seminar, sehr komplementativ, wie man sich vorstellen kann, und eben ausgerichtet auf die Zeit vor Ostern zusammen oder organisiert von OM, Organization and Mobilization. Das Ganze, wie gesagt, online, und wir haben es täglich unsere Übungen gemacht und wöchentlich unsere Treffen gehabt Und in diesen Treffen ging es einmal auch um den Text in Johannes 3, 16, mit dem wir uns beschäftigt haben. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Uns ist allen dieses Wort bekannt und es beeindruckt uns auch immer wieder. Aber an diesem Tag, in dieser Meditation, in dieser stillen Zeit mit Gott, hatte ich so eine tiefe Berührung von diesem Wort, dass ich es kaum beschreiben kann. Wir haben auch einen Sohn, einen einzigen Sohn. Und mir wurde so bewusst, dieses Bild kam vor meine Augen, dieser Schmerz des Vaters, diesen Sohn preiszugeben. Also ich kann mir das nicht vorstellen, meinen Sohn wissentlich einer solchen Situation auszusetzen. Selbst wenn ich wüsste, dass hinterher die Auferstehung und das neue Leben da sein würde. Aber die Zeit dazwischen, die war trotzdem. Und die Zeit des Leidens war trotzdem. Es war für mich unerträglich und ich habe so eine Tiefe des Schmerzes des Vaters gespürt, wie ich es noch nie in meinem Leben hatte in diesem Zusammenhang. Wie groß muss diese Liebe Gottes sein, diesen Schritt zu tun? Wie großartig, aber auch die Bereitschaft Jesu, diesen Weg zu gehen? Ich spürte also von dieser Tiefe Gottes, sie hat mir quasi, wie jetzt auch, wenn ich darüber rede, fast den Atem genommen. Und dieses Ereignis, diese Liebe des Vaters und des Sohnes, diese ehren wir, indem wir den Karfreitag und Ostern feiern und auch in Ehren halten. Silke hat bereits am Karfreitag herausgestellt und ein bisschen davon auch schon erzählt, wie es wohl wäre, wenn wir aussichtslos verschuldet wären. Was würden wir tun? Wie wäre es, wenn es keine Vergebung gäbe, keine Versöhnung? Wie wäre es, wenn es keine Entschuldung gäbe und die Schuldenlast uns ausweglos belastet und niederdrückt? Und auch der Umgang mit Schuld gegenüber anderen, und es geht nicht nur um den Umgang der Schuld vor Gott, auch der Umgang der Schuld mit anderen ist der Umgang mit Schuld vor Gott. Und der Umkehrschluss ist der Umgang mit der Liebe zu anderen, ist auch eine Liebe vor Gott und von Gott. So wie damals das Volk Israel zum Yom Kippur-Fest, diesem Versöhnungsfest Israels, den Sündenbock symbolisch in die Wüste geschickt hat, damit er die Sünden wegtragen kann, so ist für uns die Kreuzigung und Auferstehung das Fest der Versöhnung. Der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Und führt uns damit in die Entlastung, in die Entschuldung und in die Freiheit. Und auch wenn Jesus jetzt nicht mehr als Mensch unter uns ist, unser Glaube daran, dass Jesus Christus als Gottes Sohn es erlebt und dies nach seiner Auferstehung ewig und damit eben ohne Zeit und Raum, macht es möglich, dass auch wir heute in unserer Zeit, in unserer Lebenszeit noch unsere Last, unsere Sünden auf ihn legen können. Nämlich ohne Zeit und Raum, ewig. Und mein Erlöser lebt, ist ein Lied, das wir alle kennen und ein Spruch, den wir kennen, den Hiob ja ausgesprochen hat. Hiob spricht in Hiob 19,25 nachzulesen, doch eins weiß ich, mein Erlöser lebt und dieser todgeweihten Erde, auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Wenn man es wörtlich übersetzen will, er wird sich als Letzter über den Staub erheben. Er hat das letzte Wort in meinem und in deinem Leben. Und mit dieser Aussage, mein Erlöser lebt, und man muss sich das vorstellen, so viele Jahre vor Jesus Christus, bringt Hiob die radikale Hoffnung mitten im Leid zum Ausdruck. Und unser Leid manchmal, das ist ja immer so, meine Krankheit ist 100%, auch wenn die Krankheit des anderen viel schlimmer ist. Mein Leid ist 100%, auch wenn das Leid eines anderen vielleicht auch noch viel schlimmer ist. Also in unserem Leid, aber auch das Leid, das wir uns um uns herum sehen, können wir von Hiob lernen, wie er in seinem Leid diese radikale Hoffnung hat. Dieses hebräische Wort für Erlöser, ich meine, wie kann das angehen? Er spricht von dem Erlöser in dieser Zeit. Jesus Christus war nicht präsent. Dieses Wort Goel meint so etwas wie Fürsprecher und Beistand. Und auch das kennen wir im Kontext zu Jesus Christus. Und er setzt in dieser unverrückbaren Haltung sein Vertrauen ganz und gar auf diesen göttlichen Beistand. Und dass inmitten dieser teuflischen Anfechtungen des Lebens und der Schuldenlast, die ja selbst noch seine Freunde auf ihn legen und durch ihre Fragen und durch ihre Hinweise, durch ihre Ratschläge ihn ja auch noch belasten. Also es waren, glaube ich, wirklich Freunde, aber solche Freunde wünschst du dir in so einer Situation vielleicht nicht unbedingt. Und da sagt er, mein Erlöser lebt. Und er wird das letzte Wort haben. Er wird mir beistehen. Er ist mein Fürsprecher, nicht ihr. Und nicht das, was mich gerade einnimmt. Und so können wir auch in dieser Hoffnung sagen, dass uns diese Hoffnung, dass uns niemand diese Hoffnung rauben wird, denn unser Erlöser lebt. Und auch wenn wir ihn nicht sehen, und Hiob hat ihn auch nicht gesehen, physisch, auch wenn wir ihn nicht sehen, so wie Silke es auch Karfreitag zum Ausdruck gebracht hat, eben er lebt in Ewigkeit ohne Zeit und Raum und er ist da und lebt, können wir auch sagen, unumstößlich wird uns diese Hoffnung nichts rauben. Keine Anfechtung. Vielleicht gerade und nicht wegen, sondern gerade im Leid. Einfach diese radikale Hoffnung zu haben. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg ins Allerheiligste, der Weg in die Gegenwart Gottes ist frei. Halleluja. Amen. Jesus, Licht der Welt, aus der Dunkelheit des Grabes ins Licht. Versöhnung und Beziehung mit Gott, Kreuzigung, Auferstehung, Ostern, aus Liebe zu dir und mir. Aber geht es nur allein um die Liebe Gottes zu mir? Ist kuschelig, ist schön, tut wohl, brauchen wir. Aber wie drückt sie sich aus? Und nun, wir hatten uns ja nicht abgesprochen, aber ich komme auch nochmal auf das Bild. Ich brauche das jetzt nicht alles wiederholen. Die kleine Anna hat dieses Bild gemalt. Und frohe Ostern und Osterhase und Osterei fehlen natürlich nicht. Aber eben zwischen Osterhase und Ei finden wir etwas sehr Besonderes. Das nächste Bild. Das ist das, was Silke gerade erklärt hat. Ich habe es rausgezoomt. Da ist zum einen unten rechts das Abendmahl. Fand ich auch besonders. Dass dieses kleine 7-jährige Mädchen das Abendmahl zeichnet. Und dann eben dieses besondere Bild. Das Verständnis dieses 7-jährigen Kindes, das versteht, dass Jesus unser Herz reinmacht und in unser dunkles Herz Licht hineinbringt. Eine ganze Predigt in einem Bild. wenn ihr nicht werdet wie die Kinder und aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du Lob zubereitet. Okay, ich möchte zurückkommen und versuchen, Spur zu halten. Ich habe davon gesprochen, dass Jesus Licht dieser Welt geworden ist. Aus der Dunkelheit des Grabes ins Licht, Versöhnung und Beziehung mit Gott, Kreuzigung, Auferstehung, Ostern. Aus Liebe zu dir und zu mir. Aber geht es allein um diese Liebe zu mir und zu dir? Die Bibel gibt uns im 1. Johannes 4 ein klares Bild dazu. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung die Verse 7 bis 16. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und sein Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der: Wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als den Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Damit wird aus meiner Sicht ausgedrückt, dass Liebe nicht nur eine Eigenschaft Gottes ist, sondern seinem eigentlichen Wesen entspricht. Wir können ja auch nicht lesen, Gott hat die Liebe, sondern Gott ist die Liebe. Sein ganzes Wesen ist die Macht der Liebe. Und wir werden hier, so empfinde ich, gleichzeitig herausgefordert, der Liebe Raum zu geben, damit sie in uns wohnen kann, in uns leben kann, in uns atmen kann. Und wir so die Liebe im Alltag überhaupt in der Lage sind zu leben. Und damit sind wir quasi eingeladen in eine Beziehung zu Gott durch eine liebevolle Haltung gegenüber anderen, diese Liebe zu vertiefen, konkret werden zu lassen. Wie oft haben wir es schon erlebt, dass Gott durch Menschen zu uns spricht und die Liebe Gottes durch Menschen zu uns spricht. Ja, was war wohl mit diesen Menschen? Sie haben zugelassen, dass die Liebe Gottes in ihnen wohnt und sie haben die Tür ihres Herzens aufgemacht, um diese Liebe weiterzugeben. Also wie nun kann die Liebe leben? Was nützt es, wenn ich die Liebe Gottes zwar wahrnehme, mir aber die Liebe nicht gegeben ist? es mir jedenfalls schwerfällt, sie zu leben. Wie kann ich glauben und hoffen, ohne zu lieben? Oder wie kann meine Liebe anderen Hoffnung geben und ihren Glauben stärken oder sie zu Jesus hinziehen? Ist Liebe eine Gabe? Vielleicht eine Gabe, von der du sagst, habe ich nicht. Oder ist sie eine Fähigkeit? Manche sagen sogar, Liebe ist eine Entscheidung. Was denkst du? Ist die Liebe eine Gabe Gottes oder ist sie eine Fähigkeit? Schauen wir die Dinge einmal in zwei Schritten hintereinander oder nebeneinander an. Ist die Liebe primär ein Geschenk Gottes, also kein menschliches Produkt, kein rein menschliches Produkt, sondern der Ausdruck der Gegenwart Gottes in uns? Der Kirchenvater, Theologe und Philosoph Augustinus von Hippo betont, dass die Fähigkeit der wahren Liebe nur durch die Gnade Gottes möglich wird. Menschen können nicht aus eigener Kraft vollkommen lieben. Liebe ist daher aus seiner Sicht ein Gnadengeschenk Gottes, eine Gabe Gottes. Dadurch, dass wir in Beziehung zu Gott treten, können wir die Fähigkeit der Nächstenliebe empfangen. Wie geht's dir damit? Also ich hätte da zunächst einmal ein volles Ja zu. Zweite Betrachtung ist, oder ist die Liebe vielleicht eher eine menschliche Fähigkeit? Eine freie Entscheidung. Liebe als Tugend, die sich durch Taten wie Barmherzigkeit, Geduld, Mitgefühl etc. zeigt. Und dafür entscheide ich mich und es ist gewachsen und wird befördert durch mein moralisches Bemühen, vielleicht durch Erziehung und auch durch Eintrainieren. Und dadurch wächst es in mir. Wenn ich das alleine stehend so lesen würde, würde ich vielleicht ein bisschen, die Schweizer sagen, ein Würmli haben, also einen Knoten im Bauch, ein bisschen Widerstand. Aber ich habe eher ein Ja dafür als ein Nein. Hier kann vielleicht Thomas von Aquin, ein Kirchenlehrer, Theologe, Philosoph im Mittelalter, helfen. Er unterscheidet zwischen der übernatürlichen Gnadenliebe, der Amor Gratiae, der Caritas, und der natürlichen Liebe, Amor Naturalis. Natürliche Liebe ist eine menschliche Fähigkeit, die wir entwickeln können, während Gnadenliebe übernatürlich von Gott gewirkt wird. So formuliert er es. Und für mich verdichtet sich damit über die Überzeugung, dass beides wie eine Synthese wird und sich hier Gabe und Fähigkeit miteinander verbindet. Es ist wieder an dem gleichen Ort. Tu du das Deine, ich tu das Meine. Gott befähigt uns durch seine Gaben, aber es bleibt nicht dort stehen. Also einerseits können wir ohne die Gabe Gottes nicht vollkommen bedingungslos lieben. Diese Agape-Liebe, diese bedingungslose Liebe, diese göttliche Liebe gar nicht in uns tragen, wenn wir ihn, den Sohn Gottes, der auferstanden ist und der lebt, nicht in uns tragen und in uns wohnen lassen. Sie wird nicht vollkommen sein. Sie wird auch nicht den Ansatz von Vollkommenheit in sich tragen. Aber andererseits muss sie auch Raum finden und in uns wachsen dürfen. Und wir erleben gerade den Frühling, wodurch wächst und gedeiht es. Es braucht Wärme, es braucht Umarmung, es braucht Pflege, aber es ist ohne Schöpfung nichts. Du kannst einen Garten haken und pflegen. Du kannst da Dünger draufschmeißen. Du kannst da Erde drüber machen. Du kannst da gießen und gießen und gießen. Es wird nichts passieren ohne die schöpferische Gabe Gottes. Die Liebe in uns und die Liebe, die von uns ausgeht, ist also ein Zusammenspiel der Gabe Gottes und der menschlichen Fähigkeit. Die Liebe Gottes in mir ist mehr als ein Gefühl, vielmehr ist sie eine aktive Kraft in mir. Die Liebe Gottes ist wie eine liebende Kompetenz, die durch Übungen, aber auch durch Entscheidungen, Beziehungen und Handlungen verwirklicht wird und sichtbar wird. Beispiele wie Geduld üben und damit Empathie stärken oder verzeihen lernen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist das wie Manna bei euch vom Himmel gefallen, verzeihen zu lernen? Also es kostet mich jedes Mal Überwindung und es kostet mich jedes Mal eine Trainingseinheit, bis ich dort angekommen bin und viel Kraft und überhaupt. Verzeihen lernen und damit emotionale Resilienz aufbauen. Gemeinschaft pflegen und dadurch soziale Verantwortung stärken, einüben. Psychologisch gesehen entspricht dies dem Gedanken, dass wir erst Liebe erfahren müssen, um überhaupt Liebe geben zu können und lieben lernen zu können. Und wenn sich diese beiden Ansätze miteinander verbinden, sich also Himmel und Erde küssen, dann ergibt sich daraus für mich ein ganzes Bild. Und ich hoffe, für dich auch. Liebe beginnt als göttliche Gabe, die den Grund legt. Ohne sie wäre ich hilflos. Und meine Liebe wäre bedürftig. Sowohl meine Liebe zu mir selbst, als auch die Liebe zu anderen. Könnte ich trotzdem lieben? Ja klar. Ich könnte Verantwortungsbewusstsein entwickeln. Vielleicht auch andere humanitäre Erwägungen einbeziehen. Aber die Liebe bliebe hinter ihren Möglichkeiten zurück. Sie bliebe fragmentiert. Sie würde Stückwert bleiben ohne Gott. Aber aus dem von Gott gelegten Fundament seiner bedingungslosen Liebe, die er in uns legen will und durch die Kreuzigung und Auferstehung auf einzigartige Weise zum Ausdruck gebracht hat, entwickelt sich in uns die menschliche Fähigkeit, Entscheidungen aus und für die Liebe zu treffen und aktiv in Nächstenliebe umzusetzen. Wir lieben, weil wir zuerst geliebt wurden. Wir lieben unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist die Osterbotschaft. Zumindest die von heute. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Und sie zeigt sich durch unser liebevolles Handeln. Wenn wir diese Liebe sozusagen im Doppelpack übernatürlich und natürlich leben, dann wird uns nicht nur unser Glaube stärken und uns Hoffnung geben, sondern auch anderen Hoffnung geben und die Liebe greifbar, sichtbar werden lassen in dieser Welt. So wie Jesus Licht und Hoffnung in dieser Welt geworden ist und diese Hoffnung von uns weitergetragen und weitergegeben wird, indem wir lieben und lieben lernen, so wie er uns geliebt hat. Die Liebe lebt, denn Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.